Das ist in der Tat so. Und die Komplikationen werden umso größer, so will ich das mal formulieren, je unsicherer auch die Zukunftsentwicklung für die Mitarbeiter ist.
Ja, das sagt Dr. Hans-Georg Jensen, Rechtsanwalt und ehemaliger geschäftsführender Vorstand beim Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des AskKompakt-Podcasts Stolpersteine beim Bestandsverkauf.
Ja, und mit an Bord habe ich heute wieder die beiden Experten, wenn es eben genau um diese Frage geht, der erfolgreichen Bestandsübertragung. Zum einen ist das Dr. Frank Baumann, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Partner der Sozietät Wolter Hoppenberg. Hallo, Herr Baumann.
Hallo, Herr Ströhl, grüße Sie.
Und natürlich zum anderen Dr. Hans-Georg Jensen, Rechtsanwalt und ehemaliger geschäftsführender Vorstand beim Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler. Hallo, Herr Jensen, grüße Sie.
Hallo, Herr Ströhl, auch liebe Grüße aus Hamburg.
Ja, dann starten wir gleich rein, nämlich was sind denn häufige Stolpersteine bei der Bestandsübertragung und wie gelingt Ihre Bewältigung? Herr Baumann, Herr Jensen, ich übergebe das Mikro gerne an Sie.
Ja, vielen Dank, Herr Ströhl, lieber Hans-Georg. Ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast noch einmal den aktuellen DIHK-Report angeschaut und gesehen, Unternehmensübertragungen werden durch hohe Unsicherheiten erschwert, so heißt es da. Damit ist natürlich jetzt nicht nur die momentane schwierige politische Lage, gerade auch in Deutschland, gemeint, sondern da gibt es ja auch ganz praktische Unsicherheiten, die die Übertragung des Unternehmens, des Bestandes erschweren. Ja, da fällt mir natürlich als erstes mal ein, wie nehme ich eigentlich meine Mitarbeiter mit? Denn das Miteinander, das Geschäft wird ja geprägt durch ein Zusammenarbeiten. Dafür braucht man fähige Mitarbeiter. Mitarbeiter haben den direkten Kundenkontakt. Das heißt, der Kunde wendet sich in erster Linie im täglichen Ablauf an den Mitarbeiter und nicht an den Geschäftsinhaber selbst. Daraus ergeben sich natürlich dann Komplikationen, wenn ich plane, mein Unternehmen oder meinen Bestand zu übertragen. Wie siehst du das als Georg?
Das ist in der Tat so und die Komplikationen werden umso größer, so will ich das mal formulieren, je unsicherer auch die Zukunftsentwicklung für die Mitarbeiter ist. Wenn ein Maklerbetrieb, sagen wir mal, mit 8 Leuten einen neuen Inhaber bekommt und am gleichen Ort weiter betrieben wird, dann ist das für die Mitarbeiter relativ unproblematisch. Wenn natürlich aber es heißt, wir machen diesen Standort auf Dauer zu, das ganze Geschäft wird, was weiß ich, 100 Kilometer weiter zu dem Übernehmer verlagert, dann besteht natürlich Gefahr, dass die Mitarbeiter diese Entwicklung nicht gut finden. Sie müssen sich umorientieren. Das führt dann dazu, dass diese Mitarbeiter sich überlegen, wie gehe ich jetzt vor? Erstens kann es sein, dass sie gegenüber den Kunden ihren Frust eben auch schon deutlich machen und der Kunde schon verunsichert wird. Es kann aber natürlich auch sein, dass, und diese Entwicklung habe ich beim BDVM häufiger auch gesehen, dass sich der fähige Prokurist, der, ich sag mal, von den 50 größten Kunden 20 bis 25 betreut hat, sagt, ich bin mit dieser Entwicklung nicht einverstanden. Er kündigt und macht sich selbstständig, schließt sich bei irgendeinem anderen Makler an, um den Standort auch zu halten und eventuell reißt er dann eben auch Mitarbeiter mit. Das ist dann so ein Punkt. Dazu müsste man natürlich dann im Kern auch nochmal gucken, ob es Wettbewerbsklauseln gibt in den jeweiligen Arbeitsverträgen, was dort ist. Und man muss natürlich auch nochmal realisieren, dass die Gefahr für den Bestand natürlich größer ist, wenn die Übergabe nicht zum 1.1. stattfinden, weil sich da fast alle Verträge vorher verlängert haben, sondern zum 1.7. stattfindet und die Entwicklung sich bereits im ersten Halbjahr richtig andeutet, so dass dann eben auch Verträge eher disponibel sind und auch gekündigt werden können. Das ist also ein großer Stolperstein. Viele Makler sind dann ganz überrascht, wenn eine solche Entwicklung eintritt und sie gehen auf in ihrer Gemeinde, in ihrer kleinen Stadt, was weiß ich, auf dem Wochenmarkt mit ihrer Frau spazieren und dann kommt die ehemalige Sekretärin und sagt, Chef, was du uns da angetan hast, das war ja grausam. Und realisieren auch nicht, dass sehr viel ja nicht nur auch von den Kunden sehr deutlich aus dem Beziehungsumfeld stammt, aus der Stadt, aus dem Tennis-Hockey, was weiß ich, Club, aus der Partei, aus dem Gemeinderat kommen entsprechende Kunden her. Und das kann dazu führen, dass die Reputation und auch damit der Wert des Unternehmens beeinflusst wird. Du, Frank, kümmerst dich ja auch häufig um Preisanpassungsklauseln in Verträgen. Und dort ist es dann ja so, dass häufig auch gesagt wird, man übernimmt jetzt, ich sag mal, 100%. Und wenn nach einem Jahr ein Schwund von über 10% ist, dann erfolgt eine Anpassung. Das heißt, das hat natürlich auch, aus welchen Gründen auch immer, direkte Auswirkungen.
Das ist ohne weiteres nachvollziehbar. Das ist, das entspricht auch meiner Erfahrung, die ich selbst gerade auch bei der Begleitung von Unternehmensübertragung oder Bestandsübertragung gemacht habe. Würdest du denn dafür votieren, dass man, wenn es um die Mitnahme der Mitarbeiter und natürlich auch des Kunden hinterher im Reflex geht, eher offensiv mit der Planung umgeht und Mitarbeiter mit einbindet, vielleicht den Erwerber sogar begleitet. Man könnte sich ja vorstellen, man macht eine Gesellschaft, in die dann der Erwerber hineinrutscht oder der Teil dieser Gesellschaft wird. Oder würdest du aufgrund der Gefahren, dass vielleicht ein Mitarbeiter sagt, da mache ich lieber mein eigenes Ding, eher dafür votieren, möglichst spät mit diesem Thema an die Belegschaft heranzugehen, um eben Abwanderungswillige möglichst lange in Sicherheit zu wiegen?
Also meine Empfehlung würde dahin gehen, sie möglichst frühzeitig einzubinden, um eine gewisse Sicherheit auch zu geben. Und ich sag mal, je mehr der Übernehmer oder Käufer ähnlich strukturiert ist und den Standort aufrechterhält, wie es vorher war, umso geringer sind die Probleme. Es kann ja auch sein, dass der Übernehmer deutlich macht, mein Hauptunternehmen ist 100 Kilometer weiter, dieser Standort soll erhalten bleiben und ich mache den Prokuristen zum angestellten Geschäftsführer. Dann nimmt man natürlich, und es läuft dann so weiter, dann nimmt man die Mitarbeiter natürlich deutlich mehr mit, als wenn man sagt, ich verkaufe das Ganze an eine Organisation, die alles zentralisiert und dann wird das hier dicht gemacht. Da muss man dann auch sehen, was das eben auch bedeutet, aber in der Tendenz so früh wie möglich informieren und eben auch mit dem Erwerber dafür zu werben, dass die Mitarbeiter in Anführungsstrichen bei der Stange bleiben.
Also das entspricht auch meiner Erfahrung. Ich bin auch da immer ein Freund des offenen Wortes. Ich glaube auch, wenn man aktiv auf die Belegschaft zugeht, dann ist die Chance, dass man an einem Strang zieht, am Ende des Tages sehr groß. Vor allen Dingen, wenn ich vielleicht so eine begleitende Tätigkeit für eine gewisse Übergangszeit dann ausübe, wo man dann auch noch steuern kann. Wenn man Verträge abschließt mit dem Erwerber, wo man Steuerungsmöglichkeiten hat, dann schafft das ja auch wieder für die Belegschaft Sicherheit, für die Kunden natürlich auch, indem man dann auch zum Ausdruck bringen kann, ich lasse euch nicht alleine, ich achte darauf, dass es alles in vernünftige Hände übergeleitet wird. Es wird alles noch viel besser als unter mir. Und das entspricht auch meiner Erfahrung. Wenn man das so macht, ist die Chance, glaube ich, dass man das Unternehmen gut überträgt, relativ hoch. Ja, gleichwohl gibt es natürlich auch Fälle, wo es vielleicht mit dem Kunden gar nicht passt. Ich weiß, bei unserem ersten Podcast, da hattest du noch den Marktplatztest erwähnt. Wie schätzt du die Situation des Kunden ein?
Also bei dem Kunden, und deshalb greife ich nochmal auf, was du eben gesagt hattest, ich halte es für sehr notwendig, dass der Veräußerer für einen Zeitraum von, sagen wir mal, 1 bis 2 Jahren begleitend den Erwerber auch nochmal unterstützt, um eben eine echt gute Überführung auch zum Kunden zu ermöglichen. Häufig ist es ja so, gerade bei älteren Inhabern, Die sprechen mit ihren Firmenkunden, die ähnlich alt sind, in Anführungsstriche, und dann kommt man und sagt, guck mal, das ist mein Nachfolger, das ist Herr Meier, Jungspund, 38 Jahre alt, und dann sagt der Firmeninhaber, gut, wir haben das bisher immer so gemacht, dann präsentiere ich jetzt auch mal meinen Sohn, der ist inzwischen der Ansprechpartner auch für diese Fragen. Und der sagt, wissen Sie, ich habe Betriebswirtschaft studiert und so weiter, und dort wurde gesagt, Maklerleistung schreibt man aus, gerne können Sie sich daran beteiligen, und dann hat man eine ganz neue Situation. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man Vertrauen auch für den Erwerber aufbaut, dass er mitkommt, dass man als Ansprechpartner auch noch fungiert, um den entsprechend dann eben auch einzuarbeiten, auch was die Besonderheiten betrifft. Das hat sich sehr, sehr stark bewährt aus meiner Sicht, und der Zeitraum sollte nicht nur 1, 2 Monate betragen, sondern 1 bis 2 Jahre. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr vernünftig. Hängt natürlich auch so ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab. Und wenn der Erwerber ein eigener Mitarbeiter ist und die ihn alle kennen, dann ist das sicherlich etwas anders zu behandeln, als wenn es jemand von draußen ist, den man überhaupt nicht kennt.
Ja, und wenn der Veräußerer begleitet, dann hat das für den Erwerber natürlich auch noch den Vorteil, dass er auch eine gewisse Gewähr dafür hat, dass alles das, wofür er Geld bezahlt hat, idealerweise auch rüberkommt, er das Unternehmen, so wie er sich das vorgestellt hat, dann auch weiterführen kann und man dann eben nicht möglicherweise über eine Preisanpassung sprechen muss, weil vielleicht dann doch ein größerer Anteil an Kunden nicht mehr mit dem Erwerber zusammenarbeiten möchte. Was man ja nie verhindern kann, auch da ist es natürlich alles ein bisschen Nasengeschäft, das muss zusammenpassen.
Vielleicht noch einen letzten Punkt, den viele auch nicht auf der Rechnung haben. Ich organisiere den Übergang, ich begleite den Erwerber, und aus meiner Sicht habe ich alles getan. Trotzdem ist es natürlich so, dass sich herumspricht, auch bei Mitwettbewerbern, das Unternehmen A hat eine neue Leitung. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass Mitwettbewerber dann zu den Kunden hingehen und sagen, du hast dich damals für A entschieden, aber A hat jetzt so einen neuen, nicht? Das ist was weiß ich, der kommt von so einem Großmakler, ob der das so weitermacht und so weiter. Wie sieht's aus? Hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Nicht? Also man muss auch die Mitwettbewerber so ein bisschen noch vor Augen haben, die sowas natürlich dann auch ausnutzen können, um auf Kunden zuzugehen. Insofern ist das eine schwierige Gemengelage, bei der man sehr vorsichtig und vernünftig agieren sollte.
Ja, vielen Dank, Herr Baumann, vielen Dank, Herr Jensen, für die Schilderung eben der Stolpersteine, die ja im Rahmen einer Bestandsübertragung ja auftauchen können und die ja auch gar nicht so einfach, glaube ich, und so einfach zu bewältigen sind, dass sie doch ein bisschen komplexer Natur ist, wenn man mal das ganze Umfeld betrachtet, ob Kunde, Mitarbeiter, Mitwettbewerber, von dem wir jetzt gesprochen haben. Genau. Ja, vielen Dank nochmal. Und damit verabschieden wir uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vom Mikro. Und ja, bleiben Sie uns gewogen. Ciao und bis bald.